Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Reisen, ausgedehnte Shoppingtouren und wilde Partys. Sandra und Beth leben das Teenagerleben, von dem sie lange geträumt haben. Sie leben jetzt ein freies Leben. Vor knapp einem Jahr, im Jahr 2003, ist ihre Mutter in der Badewanne ertrunken. Aus deren Lebensversicherung erhalten die Schwestern mehr als 130.000 Dollar. Früher hatten sie nicht einmal eine Scheibe Brot im Haus. Heute müssen sie sich keine Gedanken mehr darum machen, was auf den Esstisch kommt. Den Schock darüber, dass sie es waren, die ihre Mutter leblos in der Badewanne gefunden haben, scheinen sie überwunden zu haben. Doch als die Polizei im Jahr 2004 beginnt, in dem vermeintlichen Unfalltod neu zu ermitteln, stoßen die Ermittler auf ein dunkles Geheimnis. In dieser Folge geht es um einen tragischen Unfall, der eine ganze Familie auseinanderreißt. Und so wie es scheint, gar kein Unfall gewesen ist.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich würde mich sehr über eine Bewertung und ein Abo freuen. Ja, klassisch, oder? Aber ganz ehrlich zuallererst, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, aber auch für deinen und euren wirklich unglaublichen Support. Vielen Dank, wirklich. Du hast es im Trailer ja schon gehört. Der Fall, den ich für diese Folge vorbereitet habe, ist wirklich sehr mindblowing, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, was deine Meinung zu dem Fall ist. Schreibe mir gerne per E-Mail oder auch auf Instagram, vielleicht auch am besten direkt unter den Folgenpost, dann können wir alle irgendwie mitmachen. Ja, und bei Instagram einfach nach Wahre Verbrechen Podcast suchen und abonnieren. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ja, ich weiß, jetzt schnell in den Fall. Bevor es aber gleich so richtig losgeht, möchte ich dir unbedingt noch eine kurze Geschichte erzählen. Es lohnt sich. Ashley ist 13 Jahre alt, als sie kurz vor ihrem Geburtstag ein mysteriöses Paket zugestellt bekommt. Die Teenagerin glaubt, dass es sich dabei um ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk handelt. Seltsam ist nur, dass kein Absender auf dem Paket zu finden ist. Noch als Ashley ein Baby war, sind ihre beiden Eltern bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Seit diesem Tag lebt Ashley bei ihrer Tante Jessica, die sich liebevoll um ihre Nichte kümmert und gerade voll in den Geburtstagsvorbereitungen steckt, als Ashley mit dem mysteriösen Paket in den Armen plötzlich vor ihr steht. Warten bis zum Tag ihres Geburtstages wollen die beiden mit dem Öffnen nicht. Also schneidet Ashley das Paketband vorsichtig mit einer Schere auf und zieht einen Brief aus dem Paket, der ihr gesamtes bisheriges Leben auf den Kopf stellen soll. Der Brief stammt von ihrem totgeglaubten Vater und die Zeilen, die er seiner Tochter geschrieben hat, sind ein verzweifelter Hilferuf. Denn anders als es Ashley bisher erzählt wurde, sind ihre Eltern nicht in einem Unfall ums Leben gekommen, sondern wurden in ein schreckliches Verbrechen verwickelt. Und was es mit dieser Geschichte auf sich hat, das erzähle ich dir und euch im Outro dieser Folge, denn es wartet ein unglaublich cooler Gewinn auf dich. Und ich verrate jetzt schon mal nur so viel: Nintendo Switch. Also, große Empfehlung von mir. Zieh die Folge durch und hör dir das Outro ganz genau an. Ja, und dann sage ich, bis später. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf nach Kanada. Am 3. Januar 2003, gegen 22.30 Uhr, setzten zwei Schwestern im Teenageralter namens Sandra und Beth Anderson von einem kleinen Stadthaus in Mississauga in Ontario, Kanada, einen Notruf ab. Am Telefon erzählten sie, dass sie mit Freunden in einem Restaurant in der Nähe waren und als sie nach Hause kamen, fanden sie ihre Mutter in der Badewanne bewusstlos liegen. Die Mitarbeiterin der Notrufzentrale versuchte ihnen zu erklären, wie sie versuchen sollten, ihre Mutter durch eine Herzdruckmassage wiederzubeleben. Aber es half nichts. Und als die Sanitäter kurz darauf im Haus eintrafen, wurde ihre Mutter für tot erklärt. Wenig später traf auch die Polizei ein, um sich einen Überblick über das soeben Geschehene zu machen. Im Rahmen dessen befragten sie auch Sandra und Beth, um weitere Informationen zu erhalten. Als sie nach ihrem Tagesablauf bis hin zum Auffinden ihrer Mutter in der Badewanne befragt wurden, wiederholten sie ihre ursprüngliche Aussage, welche sie ja schon beim Absetzen des Notrufs getätigt hatten. Sie waren nach Hause gekommen und hatten ihre Mutter so vorgefunden. Unter Tränen wiesen die beiden Schwestern dann auch darauf hin, dass ihre Mutter Alkoholikerin war und oft ohnmächtig wurde, wenn sie trank. Damals schrieb die Polizei die ganze Sache als reinen Ertrinkungsunfall ab. Eine Schlussfolgerung, die durch die Autopsie scheinbar bestätigt wurde. Doch etwa ein Jahr später führte ein Versehen der beiden Schwestern auf einer Party, ironischerweise, als sie betrunken waren, dazu, dass dieser scheinbare Unfall neu aufgerollt wurde. Und plötzlich sahen sich Sandra und Beth mit einer Mordanklage konfrontiert. Für Linda Anderson war das Leben nie einfach. Sicher, sie hatte drei Kinder, die sie sehr liebte. Zwei Töchter, Sandra und Beth, und einen Sohn, der in dieser Folge Bobby genannt wird. Als ihr erster Ehemann und Vater ihrer drei Kinder sie eines Tages plötzlich im Stich ließ, stand Linda vor der schwierigen Aufgabe, ihre drei Kinder allein in ihrem Haus in Mississauga, Ontario, aufzuziehen. Natürlich hatte sie in den Jahren nach der Trennung von ihrem Ehemann versucht, Beziehungen mit anderen Männern einzugehen. Irgendwann hatte sie sogar erneut geheiratet. Aber das machte die Situation der Familie nur noch schlimmer. Denn Lindas neuer Ehemann und der Stiefvater ihrer Kinder war ein Trinker und ein Gewalttäter. Doch auch wenn dieser zweite Ehemann allem Anschein nach ein ziemlich schrecklicher Kerl war, hat es Linda offenbar so sehr getroffen, dass sie selbst mit dem Trinken anfing, um mit dem Schmerz fertig zu werden, als er sie verließ. Und das war etwas, was ihre beiden Teenager-Mädchen offensichtlich sehr ärgerte. Denn sie wollten, dass das Geld, das Linda für den Alkohol ausgab, stattdessen für sie, für das tägliche Abendessen oder für das Bezahlen der Rechnungen ausgegeben wird. Die Kinder bekamen nichts. Keine neue, coole Kleidung. Keine neuen Schulsachen. Kein Taschengeld. Linda war gelernte Röntgentechnikerin und in den Jahren vor ihrem Tod immer wieder arbeitslos geworden, was sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass ihr Alkoholkonsum es ihr immer schwieriger machte, einen Job zu behalten. Und so wurde das Geld mit jedem Tag knapper. Doch das war nicht das einzige Problem, das Sandra und Beth zu Hause zu bewältigen hatten. Vor allem Sandra hatte später behauptet, dass ein Familienmitglied sie als Kind sexuell missbraucht hatte. Mehr als einmal. Nachdem Sandra sich einem örtlichen Priester anvertraut und seinen Rat befolgt hatte, ihren Missbrauchstäter zur Rede zu stellen, wurde sie von diesem nur ausgelacht, was für das junge Mädchen natürlich noch schmerzhafter und sogar peinlich war. Es ist unklar, ob Sandra jemals ihrer Mutter von den Geschehnissen erzählt hat. Aber die Tatsache, dass wir das nicht wissen, spricht ja irgendwie auch Bände über die Beziehung der beiden. Denn entweder fühlte Sandra sich ihrer Mutter nicht nahe genug, um ihr davon zu erzählen, oder, was noch beunruhigender ist, sie hat es ihr erzählt und Linda hat nichts weiter unternommen. Wenn wir jetzt das Beste annehmen und sagen, dass Ersteres zutrifft, hatte Sandra vielleicht nicht das Gefühl,
dass Linda mit solchen Informationen umgehen konnte, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits selbst mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte, die nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann begannen und in den folgenden Jahren nur noch schlimmer wurden. In Kombination mit ihrem Alkoholkonsum entstand für Linda ein schrecklicher Cocktail aus Unwohlsein und Unfähigkeit, richtig zu funktionieren. Das bedeutete, dass Sandra und Beth im Laufe der Zeit immer mehr die Rolle der Eltern ihres jüngeren Bruders einnehmen mussten, während sie sich gleichzeitig um den Zustand des Hauses und um ihre Mutter kümmerten. Aber sie konnten nicht alles selbst machen, beim besten Willen nicht. Da sie noch zu jung waren, um arbeiten zu gehen, mussten sie sich auf ihre Mutter verlassen. Außerdem, so sagten die Mädchen in einem späteren Interview, war es nicht ungewöhnlich, dass Linda sich betrunken hinter das Steuer eines Autos setzte, während sie ebenfalls im Auto saßen. Für die Kinder natürlich eine unglaublich stressige und beängstigende Situation. Mehrere Male versuchte Sandra, sich und ihre Geschwister aus dieser schrecklichen Situation, die zu Hause herrschte, zu befreien. Sie rief das Jugendamt und weitere Kinderhilfsorganisationen an. Sie wollte ihnen erzählen, dass sie missbraucht wurden, dass ihre Mutter eine Alkoholikerin ist. Doch jedes Mal, wenn sie jemanden erreichte, erstarrte sie und merkte, dass sie nichts mehr sagen konnte. Dann legte sie einfach auf. Wann immer Sandra also versuchte, Hilfe zu holen, führte es zu nichts. Trotzdem war noch nicht alles verloren. Tatsächlich hatten die Schwestern zunächst gehofft, dass sich die Dinge für ihre Mutter bessern würden, sobald ihr zweiter Ehemann von der Bildfläche verschwunden war. Aber als ihr Alkoholkonsum immer schlimmer und ihr Verhalten immer unberechenbarer wurde, schmiedeten Sandra und Beth einen Plan, um sie loszuwerden. Ja, als sie das Gefühl hatten, dass sie es wirklich nicht mehr aushalten konnten und keinen anderen Ausweg mehr sahen, überlegten die beiden ernsthaft, wie sie ihre Mutter umbringen könnten. Wie schlimm muss für die beiden das Leben zu Hause gewesen sein, dass sie diesen Plan als ihren letzten Ausweg sahen, oder? Natürlich erscheint der Plan selbst unter den schlimmsten Bedingungen total extrem, aber Sandra konnte ihn vor sich selbst als Barmherzigkeit rechtfertigen. Später beschrieb sie die Situation so, dass sie das Gefühl hatte, dass ihre Mutter wegen ihres Alkoholkonsums ohnehin nicht mehr lange leben würde. In ihren eigenen Worten erinnerte sie sich, dass sie dachte, sie wird nie aufhören zu trinken. Sie wird daran sterben. Ich sollte sie einfach umbringen, denn es war für sie wie eine Folter, darin gefangen zu sein. Sandra und Beth, die damals 16 und 15 Jahre alt waren, begannen im Internet nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie einen Mord begehen konnten, ohne erwischt zu werden. Aber es ging ihnen nicht nur darum, ihre Mutter Linda loszuwerden und die Last von ihr und sich selbst zu nehmen. Nein, es ging auch um Geld. Genauer genommen um das Geld, das sie dann aus Lindas Lebensversicherung kassieren konnten. Tatsächlich hatten die beiden, die nun fest entschlossen waren, das zu tun, was sie vorhatten, bereits angefangen, davon zu träumen, endlich das Leben zu führen, das sie sich immer gewünscht hatten. Sie beschlossen, die knapp $133.000, die sie voraussichtlich erhalten würden, für den Kauf eines neuen Hauses auszugeben und dann mit ihren Freunden durch Europa zu reisen. Zuerst aber mussten sie jedoch eine Tötungsmethode finden, die so wenig Verdacht wie möglich erregte. Und schließlich fanden sie mit dem Ertränken die perfekte Methode. Doch warum gerade diese Art des Mordes? Nun, nachdem sie auf dem Familiencomputer ein PDF-Dokument mit dem Titel Inhalation of Water, The Drowning Process, also Inhalation von Wasser, der Ertränkungsprozess, heruntergeladen hatten, kamen sie zu der Überzeugung, dass dies eine schnelle und unspektakuläre Methode sein würde, um ihre Mutter zu ermorden. Niemand würde Fragen stellen. Niemand würde auch nur auf die Idee kommen, dass sie etwas damit zu tun haben könnten. Sie selbst wären nur die armen beiden Mädchen, deren Mutter in ihrem Alkoholrausch in der Badewanne ertrunken war. Sandra und Beth beschlossen, ihren engen Freundeskreis mit ins Boot zu holen. Im Übrigen dieselben Freunde, mit denen sie nach Erhalt des Geldes aus der Lebensversicherung durch Europa reisen wollten. Und einer der wohl schockierendsten Aspekte dieses Falls ist, dass diese Freunde zu diesem Zeitpunkt offenbar alle mit der Idee, Linda umzubringen, einverstanden waren. Spricht das nun eher dafür, dass Linda missbräuchlich war und die Freunde der Mädchen das nur zu gut wussten? Möglicherweise, aber das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Genauso gut ist es möglich, dass sie einfach nur geblendet waren von all den Orten, zu denen Sandra und Bess ihnen versprochen haben, sie mitzunehmen. Aber so oder so waren sie alle irgendwo mitschuldig an dem Mord, der schon bald geschehen sollte. Denn sie haben weder ihre eigenen Eltern noch die Behörden über die Pläne der Schwestern informiert. Und nach allem, was man herausfindet, haben Sandra und Beth Freunde die Entscheidung unterstützt und ihnen sogar dabei geholfen, sich ein Alibi zu verschaffen. Aus den MSN-Messenger-Chat-Protokollen, die nach Lindas Tod auf dem Computer der Familie Anderson gefunden wurden, geht hervor, dass die Schwestern ihre Pläne ausführlich mit ihren Freunden besprachen. Die beiden vereinbarten sogar, sich unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter mit ihren Freunden an einem öffentlichen Ort zu treffen, damit sie sich vom Tatort fernhalten konnten. Und als ob das noch nicht genug wäre, zeigten zusätzliche Chatprotokolle später auch, dass Beth mit ihrem Freund darüber gesprochen hatte, wie sie mit ihrer Tat durchkommen würden. Er bot den beiden sogar an, nicht nur Kinokarten zu kaufen, damit sie eine Spur legen konnten, sondern auch in der Nacht des Verbrechens selbst vorbeizukommen und zu helfen. Laut dem Protokoll schrieb er Folgendes: Ich habe dieses Bild im Kopf, wie wir drei zusammengekauert auf der Türschwelle sitzen. Es sieht so überzeugend aus in meinem Kopf, ihr zwei schluchzend. Ich versuche hart zu sein, aber meine Augen tränen. Lol. Dieser Freund ging sogar so weit, dass er das Tylenol besorgte, mit dem Linda Anderson betäubt werden sollte. Doch erschreckenderweise war er nicht der Einzige, der Ratschläge für die Ausführung des Mordes gab. Aus einem anderen Chatprotokoll zwischen Sandra und ihrer Freundin geht hervor, dass sie und Beth sehr bereitwillig waren, die Tat Schritt für Schritt zu besprechen. So wie in dem Chat zu erkennen ist, in dem die Freundin den Schwestern rät, zu warten, bis die Pillen wirken, bevor sie ihre Mutter ins Bad bringen, wo sie sie dann in der Badewanne ertränken wollten. Und all dies führte schließlich zum 18. Januar 2003, dem Tag, an dem Sandra und Beth ihren Plan endlich in die Tat umsetzen wollten. Um die Mittagszeit begannen sie ihrer Mutter Alkohol zu geben, um sie betrunken zu machen, was diese wiederum nur zu gerne annahm. Aber das war nicht alles, was sie ihr gaben. Denn Beths Freund hatte ihr Codein- und Tylenol-Tabletten besorgt, die sie zerkleinerten und in den Wodka mischten. Ein paar Stunden später, als Linda so betrunken war, dass sie sich nicht mehr wehren konnte, füllten Sandra und Beth die Badewanne mit Wasser und führten Linda ins Bad. Aufgrund ihres Zustandes fiel es Linda schwer, in die Wanne zu kommen. Aber das sollte für die Schwestern wohl das kleinste Problem gewesen sein. Im Nachhinein stellt sich natürlich die Frage, wie sie ihre Mutter überhaupt dazu gebracht haben, zu diesem Zeitpunkt ein Bad zu nehmen. Doch trotz der ausführlichen Befragung bleibt dies unklar. Doch was auch immer geschah, beziehungsweise wie auch immer die beiden es geschafft haben, am Ende war Linda in die Badewanne gestiegen. Und nachdem das erledigt war, machten sich die Schwestern an ihren Plan. Sie zogen sich Handschuhe an und begannen Linda zu massieren. Sandra wies ihre Mutter an, sich auf den Bauch zu legen, damit sie ihr den Rücken schrubben konnten. Und als sie das tat, drückte sie Lindas Kopf unter Wasser und ließ ihn mehrere Minuten lang nicht mehr los. Linda Anderson soll versucht haben, sich zu wehren, irgendwie aufzutauchen. Aber sie war so betrunken und so vollgepumpt mit Schmerzmedikamenten, dass sie kaum die Kraft hatte, etwas zu tun. Als Sandra sie wieder losließ, war sie schon längst ertrunken. Und erst jetzt wurde den Schwestern klar, was sie getan hatten. Das ist jedoch für die beiden nicht negativ gemeint. Nein, denn sie fühlten sich nicht schuldig, weil sie immer noch glaubten, dass es das Richtige war und der einzige Weg, sich von ihrem schrecklichen Leben zu Hause zu befreien. Während ihre Mutter tot in der Badewanne lag, verließen die Schwestern das Haus und trafen sich gegen 18.50 Uhr in einem Restaurant mit ihren Freunden. Alles ein Teil ihres Plans, um ein möglichst sicheres Alibi zu haben. Und als die Gruppe dann so zusammen beim Essen saß, erzählten Sandra und Bess ihren Freunden, dass der Plan reibungslos geklappt hatte und dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie alle zusammen in Europa feiern würden. Bevor sie jedoch daran dachten, das Geld der Versicherung zu kassieren, mussten sie erst den letzten Schritt ihres Plans ausführen. Und das bedeutete, gegen 22.30 Uhr nach Hause zu kommen und den Notruf zu wählen. Nachdem sie der Mitarbeiterin der Leitstelle die Situation erklärt hatten und die Polizei zum Haus gekommen war, erzählten sie ihnen die Geschichte so, wie sie sie hören sollten. Und die Polizei hatte keinen Grund, an dieser Geschichte zu zweifeln, denn später wurde festgestellt, dass Lindas Leiche nicht nur das Fünffache des zulässigen Blutalkoholspiegels zum Autofahren enthielt, sondern auch das Dreifache der für einen erwachsenen Menschen zulässigen Menge an Codein. Ja, es sah so aus, als wäre die ganze Sache ohne Probleme verlaufen. Und nun, da die Tat begangen war, wurden Sandra und Beth zu ihrer Tante geschickt, da sie rechtlich gesehen noch minderjährig waren. Aber hier kommt schon die erste Abweichung ihres vermeintlich bombensicheren Mordkomplotts. Denn ihr jüngerer Bruder Bobby sollte statt mit ihnen zu seiner Tante zu ziehen, mit einem anderen Familienmitglied leben. Wochen nach dem Mord an ihrer Mutter Linda erreichte die beiden Schwestern ein Schreiben von Manulife, der Versicherungsgesellschaft, bei der Linda eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte. In dem Schreiben stand geschrieben, dass ihr Bruder Bobby aus der Lebensversicherung insgesamt $67.000 ausgezahlt bekommen würde. Den beiden Schwestern wurde eine Auszahlung in Höhe von $133.674 versprochen, welche sie unter sich aufteilen konnten. Und bingo! Sandra und Beth haben ihr großes Ziel erreicht. Endlich hatten sie das Geld, um all die schönen Dinge zu machen, von denen sie so lange geträumt hatten. Coole Klamotten, Partys und Reisen. Ein Leben auf der Sonnenseite. Doch wie heißt es so schön? Wer hoch fliegt, fällt auch tief. Sandra und Bess erreichten einen Höhenflug, der sie nicht davor bewahrte, unvorsichtig zu werden. Immer öfter fingen die beiden Schwestern auf Partys an, im betrunkenen Zustand fremden Personen von ihrem Mordkomplott gegen ihre eigene Mutter und von dem vielen Geld zu erzählen, welches sie nun hatten. Sandra sprach später so über diese Zeit. Ich fing an, es Leuten zu erzählen, praktisch Fremden, Kindern, die ich auf einer Party traf. Und ich hasste mich auch dafür, dass ich trank, denn ich hatte meine Mutter wegen ihres Alkoholkonsums umgebracht. Ich tat das also, weil ich das Gefühl hatte, dass ich für meine Taten den Tod verdiene. Es scheint also, dass die beiden mit der Zeit Schuldgefühle wegen ihrer Tat bekamen. Und ihr scheinbar halb unbewusster Wunsch, erwischt zu werden, erfüllte sich schließlich etwa 11 Monate nach dem Tod ihrer Mutter, als die beiden Schwestern auf einer Party der falschen Person erzählten, dass das Ertrinken von Linda Anderson kein Unfall gewesen war, sondern ein vorsätzlicher Mord, den sie begangen hatten. Während Tom, so wie ich ihn hier nenne, anfangs wie die meisten anderen davon ausging, dass die Schwestern einen Scherz machten und mit Geigenhumor versuchten, ihre Trauer zu verarbeiten, ließ ihn der Gedanke an dem Gesagten aber nicht los. Und irgendwie wurde ihm, als er nach Hause kam, klar, dass Sandra und Bess es ernst meinten und dass sie tatsächlich einen Mord begangen hatten. Zu diesem Zeitpunkt erzählte er seinen Eltern davon und meldete sich schließlich bei der Polizei und erzählte alles, was er an diesem Abend gehört hatte. Die Ermittler der Polizei nahmen Toms Aussage sehr ernst und baten ihn, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Tom ließ sich darauf ein. Er sollte den Lockvogel spielen. Verkabelt sollte er es schaffen, Sandra und Beth dazu zu bewegen, ihm ihre Geschichte noch einmal zu erzählen. Doch diesmal eben sollte all das Gesagte aufgenommen werden. Doch würden die beiden Schwestern wirklich so leichtsinnig sein, das zu tun, zumal das Umfeld ja nun ein anderes sein würde? Vielleicht keine Party. Vielleicht wären die beiden nüchtern oder sie würden überhaupt nicht mehr darüber sprechen wollen. Aber um das mal abzukürzen, die Antwort lautet ja. Im Laufe des darauffolgenden Monats brachte Tom, Sandra und Beth Anderson dazu, mehrmals ihre Tat zu Protokoll zu geben und jedes Mal, wenn er sie darauf ansprach, ein bisschen mehr darüber zu erzählen, was passiert war. Dazu gehörte auch, dass sie ihre Mutter betrunken gemacht und unter Drogen gesetzt hatten, bevor sie sie in die Badewanne setzten und ihren Kopf unter Wasser drückten, bis sie tot war. Und aufgrund dieser Informationen wurden Lindas Töchter am 21. Januar 2004, also etwas mehr als ein Jahr nach der Ermordung ihrer Mutter, verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Dass Sandra zu diesem Zeitpunkt erst 18 und Beth selbst erst 17 war, bedeutete dies, dass sie ein Jahr später als Jugendliche vor Gericht gestellt wurden. Bevor es jedoch vor Gericht ging, mussten die Ermittler und die Staatsanwaltschaft sicherstellen, dass es keine Lücken in ihrem Fall gab. Denn niemand wollte, dass die beiden Mädchen wegen eines Formfehlers freikamen. Deshalb erwirkten sie einen Durchsuchungsbefehl, um unter anderem den Computer der Familie zu beschlagnahmen, und während der Untersuchung von diesem fanden die Ermittler alle Beweise, die sie brauchten, in Form der bereits erwähnten Chatprotokolle. Natürlich würden Sandra und Beth Anwälte versuchen, dem entgegenzuwirken, indem sie behaupteten, dass diese Chatprotokolle nichts anderes bewiesen, als dass die Mädchen mit ein paar Freunden herumgealbert haben. Sie bewiesen nicht zweifelsfrei, dass sie das Verbrechen tatsächlich begangen hatten. Und selbst wenn es schlecht aussah, hatten sie ein Alibi. Nicht nur von ihren Freunden, die behaupteten, dass sie zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter mit ihnen in einem Restaurant waren, sondern auch von einem Nachbarn namens Gary Slater, der im Zeugenstand aussagte, dass Linda an jenem Abend gegen 21 Uhr sehr betrunken an seine Tür gekommen war und nach mehr Alkohol gefragt hatte. Dieser Nachbar behauptete sogar, er habe die beiden Mädchen gegen 22.30 Uhr nach Hause kommen sehen, Stunden nachdem ihre Mutter gestorben war. Allerdings konnte die Staatsanwaltschaft ziemlich schnell Löcher in diese Geschichte reißen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Gary behauptete, die Schwestern seien mit dem Auto nach Hause gefahren, obwohl andere Beweise zeigten, dass sie den Bus genommen hatten. Unter anderem aus diesem Grund sahen die Geschworenen Gary Slater letztendlich als unzuverlässigen Zeugen an. Trotz der Aussage, dass er Linda Anderson noch um 21 Uhr lebend gesehen haben will. Was der Jury zum Ende des Prozesses aber immer klarer wurde, war, dass die beiden Schwestern, die von den Medien The Bathtub Girls genannt wurden, ihre Mutter getötet hatten. Und wenn die Aussagen einiger ihrer weniger engen Freunde stimmten, hatte der Mord nichts damit zu tun, dass sie zu Hause vernachlässigt und misshandelt wurden. Nein, denn so, wie sie es behaupteten, ging es bei der ganzen Sache nur um das Geld der Versicherung, was die Schwestern aber immer wieder bestritten. Im November 2005 sprach die Jury Sandra und Beth des Mordes ersten Grades schuldig. Nachdem die Geschworenen ihre Entscheidung getroffen hatten, gab Richter Duncan eine Erklärung ab, bevor er sein Urteil verkündete. Mit ernsten Worten wandte er sich an die Schwestern und sagte: Sie haben den Plan mit eiskalter Entschlossenheit ausgeführt. Ihr wolltet das perfekte Verbrechen begehen. Aber stattdessen habt ihr die perfekte Strafverfolgung geschaffen. Die Beweise gegen euch sind überwältigend. Es ist wahrscheinlich der stärkste und erschreckendste Fall, den ich in über 30 Jahren der Strafverfolgung, Verteidigung und Beurteilung von Strafprozessen je gesehen habe. Es gab offenbar keinen Zweifel mehr daran, was an diesem schicksalhaften Tag, an dem Linda Andersen sterben musste, geschehen war. Richter Duncan verurteilte Sandra und Bess zu je 10 Jahren Haft und sprach somit die Höchststrafe aus, die für ein solches Verbrechen an Minderjährige verhängt werden kann. Und weil sie beide unter 21 Jahre alt waren, würden sich diese 10 Jahre aus 6 Jahren Haft in einem Frauengefängnis und weiteren 4 Jahren unter kommunaler Aufsicht zusammensetzen. Aber das war noch nicht alles. Denn Beths Freund, also der junge Mann, der den beiden das Tylenol und Codein besorgt hatte, mit dem sie ihre Mutter betäubten, wurde ebenfalls wegen Verschwörung zum Mord verurteilt. Und weil er bereits über 21 Jahre alt war, als die Schwestern den Mord begingen, bedeutete das, dass er den größten Teil seiner 18-monatigen Haftstrafe in einem Gefängnis absitzen musste, bevor auch er in die kommunale Aufsicht entlassen wurde. Was den jüngeren Bruder, der sogenannten Bathtub Girls, angeht, so war sein Leben zwar in vielerlei Hinsicht ruiniert, denn er hatte nun keine Mutter mehr und seine beiden Schwestern, die ihn mit großgezogen haben, saßen nun als verurteilte Mörderinnen im Gefängnis, aber ihm wurden zumindest $48.487 zusätzlich von der Manulife-Versicherung zugesagt. Das Geld sollte ihm dabei helfen, sein Leben zumindest in der Hinsicht etwas sorgenfreier zu starten. Und nein, die Versicherung hat Bobby das Geld nicht aus reiner Nächstenliebe zukommen lassen. Tatsächlich handelt es sich dabei um die Restsumme, die noch von dem Geld übrig geblieben ist, welches an seine Schwestern ausgezahlt worden war und von der Versicherung zurückgehalten werden konnte. Heute sind Sandra und Beth bereits aus dem Gefängnis entlassen. Sie leben ihr Leben im Unbekannten. Sandra, Beth und Bobby heißen eigentlich nicht so. Aufgrund dessen, dass sie noch minderjährig waren, als die Tat geschehen ist, wurden ihre Namen für die Öffentlichkeit geändert. Es sind aber dennoch einige wenige Informationen über sie bekannt. Im Jahr 2020 hat Sandra ihr Studium abgeschlossen und ist jetzt selbst alleinerziehende Mutter und arbeitet als Wissenschaftlerin. Beth hat inzwischen geheiratet und ist ebenfalls Mutter geworden, während sie gleichzeitig ihr Jurastudium abgeschlossen hat. Heute empfinden die Schwestern ein gewisses Maß an Reue für ihre Taten. Sandra trat 2020 mit unkenntlich gemachtem Gesicht im kanadischen Nachrichtensender Global News auf und stellte sich den Fragen der Reporterin. Unter anderem erzählte sie Folgendes: Sie war ein wunderbarer Mensch, sehr klug und liebevoll. Und ich habe das nicht als das erkannt, was es war. Der Hass hat mich blind gemacht. Mein Verbrechen tut mir so leid. Ich bereue es mit jedem Stück meines Seins, meiner Seele. Seither wurde das Verbrechen der Schwestern in mehreren Medien nacherzählt. Unter anderem in dem 2008 erschienenen Buch The Class Project, How to Kill a Mother, The Story of Canadians Infamous Bathtub Girls. Und 2014 in dem Lifetime-Film Perfect Sisters. Und ich finde, gerade in diesem Fall kommt man nicht darum herum, darüber nachzudenken, wie man selbst eigentlich zu der Tat steht, oder? Und versteht mich persönlich jetzt nicht falsch. Es ist aber so, dass die Diskussion darüber, ob Sandra und Beth irgendwo richtig oder sagen wir mal lieber nachvollziehbar gehandelt haben oder nicht, ziemlich lange geführt wurde. Man könnte nun sicherlich argumentieren, dass sie für ihr Verbrechen bestraft wurden und dass sie, wenn man Sandras Antworten in ihrem Interview Glauben schenken darf, zumindest verstehen, was sie getan haben und die Tat bereuen. Man könnte sogar argumentieren, dass ihre Tat zwar schrecklich war, sie aber nach einem jahrelangen Trauma zu Hause dazu getrieben wurden und dass dies ihre Tat teilweise erklärt. Andererseits aber gibt es die Meinung, dass Sandra und Beth nie genug tun können, um eine solch schreckliche Tat zu sühnen und dass sie es verdienen, den Rest ihres Lebens im Gefängnis zu sitzen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Und das war's mit dem Fall und somit willkommen im Outro. Hier spreche ich über meine Gedanken zu dem Fall und gehe oft auch näher auf ungewisse Umstände ein. Ich finde ja immer, es lohnt sich, sich auch das Outro anzuhören, aber natürlich, wie ihr mögt oder wie du magst. Der Mord an Linda Andersen im Jahr 2003 schockierte damals, so wie auch heute noch, nicht nur die kanadische Bevölkerung, sondern, und ich denke, das kann man sagen, die ganze Welt. Zwei minderjährige junge Frauen, die einen eiskalten Plan entwickeln, ihnen die Tat umsetzen und ihre eigene Mutter in der Badewanne ertränken. Und all das wegen $130.000. So zusammengefasst kann man schon verstehen, wieso es so viele Filme, Serien und Dokumentationen über diesen Fall gibt. Schließlich liest sich das Ganze ja schon wie ein echter Krimi. Das ist ja nicht selten der Fall, wenn es um wahre Kriminalfälle geht, muss man sagen. Und trotzdem ist es auch immer wieder erschreckend, oder? Ganz ehrlich, ich sitze so oft hier an meinem Schreibtisch, recherchiere und denke mir, krass, krass, krass. Wie kann so etwas passieren? Wie kann man so abgebrüht sein? Ja, es gibt so viele Kriminalfälle, die super heftig sind. Und ich frage mich dann, ob es dir auch so geht, wenn du zum Beispiel eine Doku siehst oder einen Podcast hörst. Und ich behaupte jetzt einfach mal ja. Aber okay, kommen wir jetzt aber mal zurück zu dem, was wir eben gehört haben. Sandra und Beth ermorden ihre eigene Mutter. Laut eigenen Aussagen deswegen, weil sie es nicht mehr mit ihr und ihrer Alkoholsucht ausgehalten haben. Und nicht falsch verstehen, wenn ich gleich mal versuche, das Ganze aus der Sicht von Sandra und Beth zu beurteilen. Aber ich persönlich habe keine Erfahrungen mit einem süchtigen Elternteil gemacht. Zu meinem Glück, das weiß ich. Vielen anderen geht's da ganz anders, das ist mir auch bewusst. Aber ich kann jetzt erstmal nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich habe mir über diesen Fall wirklich viele Gedanken gemacht und mich immer wieder gefragt, ob der Weg, den die beiden Schwestern gewählt haben, wirklich der einzige war. Und natürlich können wir sagen, dass dem nicht so ist, aber für Sandra und Beth schien es damals keinen anderen Ausweg zu geben. Es ist auch nicht wirklich viel darüber bekannt, wie das Familienleben der Andersens ausgesehen hat, wie gewalttätig ihre Mutter vielleicht auch war, wie gewalttätig der Stiefvater war. Das Wenige, was man weiß, ist, dass es teilweise nicht einmal eine Scheibe Brot zu essen gab. Die Situation bei den Andersens war also existenziell. Die Kinder hatten nur ihre Mutter, auf die sie sich in jeder Hinsicht verlassen mussten. Sei es, wenn es darum ging, dass die Miete bezahlt wird. Oder eben darum, wenn sie neue Schuhe oder neue Hosen brauchten. Oder eben auch, wenn es um das Essen ging. Ich weiß auch nicht, wie die beiden zu dieser Zeit generell über ihre Mutter gedacht haben. Vielleicht haben sie sie ja sogar gehasst und haben es nicht mehr ertragen, mit anzusehen, wie sie sich jeden Abend besäuft. Sandra hatte ja gesagt, sie wollte ihre Mutter von den Qualen der Abhängigkeit befreien. Und wenn man diese Aussage ernst nimmt, boah, dann bekomme ich schon Gänsehaut, denn wie krass muss sie sich gefühlt haben, um auf so einen Gedanken zu kommen und dann auch noch diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Und es tut mir schon wirklich sehr leid in dieser Hinsicht. Wenn wir jetzt aber mal von dem Emotionalen wegkommen, dann hat sich in diesem Fall und vor allem bei der Motivfindung eines in den Vordergrund gestellt, nämlich das Geld. Sandra und Beth wussten, dass sie aus der Lebensversicherung ihrer Mutter eine beträchtliche Summe erben würden, sobald diese nicht mehr lebt. Ihre Pläne: Reisen, shoppen, feiern. Und sie wollten eigentlich auch ein Haus kaufen und ja, ein besseres Leben führen. Zusammen und auch mit ihrem Bruder. Schlussendlich kam es ja anders. Der Bruder wurde zu einem anderen Familienmitglied gegeben Und die beiden haben über 80.000 Dollar innerhalb eines Jahres verprasst. Wo das Geld letztendlich gelandet ist, das lässt sich, glaube ich, gar nicht mehr wirklich nachvollziehen. Aber wie sich ja am Ende der Gerichtsverhandlung herausstellt, erhielt der Bruder von den beiden den Rest der Versicherungsleistung ausgezahlt. Und das waren ja um die 40.000 Dollar. Diese Tatsache, also das Verschwenden des Geldes und die Art und Weise, wie die beiden Schwestern ihr Leben nach der Ermordung ihrer Mutter geführt haben, macht es einem dann wiederum auch wirklich schwer, nicht kopfschüttelnd dazusitzen und den beiden einfach zu unterstellen, wie eiskalt sie doch sind. Ach, und was ich natürlich auch nicht vergessen möchte, ist der Freundeskreis der beiden. Als Sandra und Beth die Tat geplant haben, haben sie ihren Freundeskreis ja in die Planung mit einbezogen. Sie haben sich gemeinsam überlegt, welches Medikament zum Beispiel am besten geeignet ist, um Linda zu sedieren. Und sie haben dabei geholfen, ein Alibi zu schaffen. Und das ist auch nochmal ganz schön heftig, oder? Dass da so viele, ja, Teenager mitgewirkt haben. Und nicht irgendjemand vielleicht gesagt hat, ey, ihr beiden, über was reden wir hier eigentlich? Das ist nicht richtig, das ist falsch. Und dann habe ich mir auch gedacht, so warum hat denn keiner der Freunde irgendwie versucht, mal mit deren Eltern zu sprechen, irgendwie Hilfe zu suchen, den beiden anzubieten, ey komm, wir gehen zusammen zum Jugendamt oder warum haben sie die beiden Schwestern nicht ermutigt, mit ihren anderen Familienangehörigen zu sprechen? Ich meine, später sind Sandra und Beth ja zu der Tante gekommen und da schien es ihnen ja in dem Jahr zumindest, wo sie da waren, relativ gut zu gehen. Aber ich denke auch, dass genau das der Punkt ist, den ich zum Ende der Folge angesprochen habe, denn in diesem Fall scheiden sich einfach die Geister. Und deswegen nochmal, gab es keinen Ausweg oder war es ein eiskalt berechneter Mord aus Habgier? Nachdem die beiden Schwestern ihren Prozess bekommen und ihre Strafe abgesessen haben, leben sie nun ein Leben in Freiheit und Anonymität. Wie ich euch ja erzählt habe, sind die echten Namen der Anderson-Geschwister nie an die Öffentlichkeit gekommen. Eine Chance für alle drei also neu anzufangen. Und ja, auch hier gibt es Meinungen, die in vollkommen andere Richtungen gehen. Denn ist die Chance nun berechtigt oder unberechtigt? Zumindest was die beiden Schwestern angeht. Was das betrifft, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du und ihr über den Fall denkt und eben über diese Kontroverse kann man, glaube ich.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Schon sagen. Ich werde auf Spotify eine Umfrage dazu starten. Schau also gerne da mal vorbei, wenn du auf Spotify den Podcast hörst, kannst du mitmachen. Ja, und ich denke, das waren jetzt auch so meine Gedanken zu dem Fall, die ich auf jeden Fall nochmal loswerden wollte. Bevor ich mich jetzt auch gleich verabschiede, habe ich noch den Hinweis, dass ich euch das Buch und auch den Film zu diesem Fall in der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Das Buch gibt es hier in Deutschland allerdings nur als E-Book und in englischer Sprache. Und jetzt kommen wir aber mal zu der kleinen Geschichte, die ich dir im Intro erzählt habe. Bei der Story handelt es sich zwar nicht um ein wahres Verbrechen, dafür aber um die Handlung eines sehr coolen Spiels. Denn in Another Code Recollection übernimmst du die Rolle von Ashley und begibst dich auf die Suche nach ihrer dunklen Familiengeschichte. Tauche ein in eine Welt voller Geheimnisse, Rätsel und Abenteuer und begleite Ashley auf ihrer Suche nach Antworten. Suche nach Hinweisen und sichere Beweise, sprich mit eventuellen Zeugen, fotografiere deine Umgebung und untersuche spannende Tatorte. Mit atemberaubender Grafik, fesselnder Musik und packendem Gameplay bietet Nintendo mit Another Code Recollection ein wirklich unvergessliches Ermittlerspielerlebnis, das dich von Anfang bis Ende fesseln wird. Ich verspreche es dir. Bist du bereit,
Ashleys Geheimnis zu lüften. Another Code Recollection ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich. Ja, und ich liebe solche Spiele. Ich durfte das Spiel auch schon spielen und bin richtig in meinem Ermittlermodus. Und weil es einfach so cool ist, haben Nintendo und ich uns zusammengetan und für dich und alle, die meinen Podcast Wahre Verbrechen gerne hören und auch lieb bewerten, nun noch was richtig Cooles. Denn auf meinem Instagram-Profil hast du die Chance, eines von insgesamt 2 Another Code Recollection Bundles zu gewinnen. Das Bundle enthält das Nintendo Switch-Spiel, ein Notizbuch zum Spiel und ein Poster. Und ein lieber Gruß von mir ist auch dabei. Um mitzumachen, musst du meinem Instagram-Account wahre-verbrechen-podcast folgen und dann gibt es noch ein kleines Rätsel zu lösen. Ja, und mit ein wenig Glück hältst du Another Code Recollection schon bald in deinen Händen. Ich drücke euch allen auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und toi, toi, toi. Ich würde mich freuen, wenn du Wahre Verbrechen bewerten würdest, vielleicht mit einem netten Kommentar und Sternen und Herzen. Folge mir auch gerne auf Instagram unter Wahre Verbrechen Podcast, da findest du mich dann. Ich freue mich auf jeden Fall über neue Follower und jeden und jede, die neu dazukommt. Ja, und vielleicht sehen wir uns auch am 20. April in Hamburg. Dann können wir dort auch noch ein bisschen quatschen. Zeit habe ich auf jeden Fall. Tickets gibt es unter anderem auf www.wahreverbrechen-podcast.de. Und damit sage ich... Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleib sicher. Ciao. Höre jetzt die 4. und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.